Der S3-Podcast.
Richtig extrem ist es sicher der im Frühling geworden, wo wir einen permanenten Anstieg haben vom Treibstoff, wo jetzt nur bis jetzt schon 15% ausgemacht hat seit Anfangsjahr.
Also eigentlich begrüße ich es schon noch ein bisschen, dass er hoch ist. Da verursacht ein Umdenken in den Köpfen der Leute. Wärmere Pulli anlegen, ein bisschen weniger heizen, ein bisschen weniger rumfahren, öffentlichen Verkehr benutzen, einfach solche Sachen.
Die Situation ist nicht alarmierend. Wir haben noch unsere Pflichtlager, die 6 bis 7 Monate langen, aber die sollten wir jetzt noch nicht anbrauchen. Ich möchte also sagen, spare in der Zeit, so hast du in der Not.
Input. Der Preis vom schwarzen Gold, der steigt und steigt. Und dass die Preisspirale sich im letzten Jahr immer schneller hat angefangen zu rollen, das kann man auch an den Schlagzeilen ablesen. Zum Beispiel auf der Wissensseite vom Schweizer Fernsehen. Dort sind alle Fernsehbeiträge, die zum Thema Erdöl gelaufen sind, in einem Dossier zusammengefasst. Und wenn wir da mal vor allem auf die Tagesschau schauen, die ja top seriös ist und eher zurückhaltend in den Schlagzeilen, dann titelt die im Juni vor einem Jahr
«Benzin, teurer Spass».
Da ist es aus heutiger Sicht noch relativ günstig gewesen, 1.75 Franken. Im letzten Herbst, im 2007, da wird aus dem Spass dann ernst. Ende Oktober schaltet man bei der Tagesschau auf eine Art Wettkampfberichterstattung um.
Ölpreis auf Rekordjagd.
Ja, und das Jahr, im Frühling, im April, da ist man dann bei der Tagesschau definitiv zum Superlativ übergegangen und titelt
«Öl so teuer wie noch nie».
Das war, wo das Fass Öl 115 Dollar gekostet hat. Ja, und ab dieser Schlagzeile wird es natürlich immer schwieriger. Was bleibt noch an Steigerung? Man hat es darum Anfang Mai auf neutral und sachlich zurückgewechselt.
Erdöl erneut auf Rekordhöhe.
Schub gegeben haben im Juni dann dafür andere Redaktionen beim Fernsehen. Ein erstes Schlussfeuerwerk quasi haben sie abgeführt. Zuerst den Kassensturz mit
«Der Welt geht der Sprit aus».
Und gleich darauf aber die Diskussionssendung «Arena» mit dem Titel
«Benzin und Öl, die Preisexplosion».
Ganz nach dem Motto «Wenn schon dramatisch, dann gerade richtig». Es ist zum Beispiel über Benzinpreise von 5 Franken diskutiert worden. Das teure Öl, das spiegelt sich in den Medien. Die Folgen von dem teuren Erdöl, die sind aber sehr real. An der Tankstelle zum Beispiel, da hat der Benzinpreis für die ersten offenbar schon die Grenze vom Erträglichen erreicht. Im Kanton Waadt ist die Zahl der Benzindiebstähle, von denen also, die tanken, ohne zu zahlen, das letzte Jahr um 50% gestiegen. Und noch radikaler war die Reaktion von einem 30-jährigen Mann aus Deutschland. Ende Juni 2008 hat der aus Protest gegen die hohen Benzinpreise kurzerhand sein Auto angezündet, weil er gefunden hat, das Benzin können wir ja sowieso nicht mehr zahlen. Das war bei umgerechnet 2.45 Franken pro Liter Benzin. Auch die seriöse deutsche Zeitung «Die Welt» findet das offenbar zu hoch und hat darum auch Ende Juni über den Spritpreishorror geschrieben und gemeldet.
Forscher fordert Benzingutscheine für Arme.
Eine Idee, die bis jetzt aber noch keine Unterstützung gefunden hat in der Politik. Der steigende Ölpreis, der tüpft aber nicht nur die Autofahrer. Auch das Heizen wird immer teurer. In der Schweiz zahlt man im Moment über 130 Franken pro 100 Liter Heizöl. Eine Tankfüllung kostet darum rund 4'000 Franken. Vor einem Jahr wäre es noch 2'400 Franken gewesen. Was bedeutet das für die Betroffenen, dass sie immer mehr Geld verführen müssen, damit sie im Winter warm haben? Das wollen wir jetzt herausfinden und machen darum eine Stichprobe. Wir steigen in einen Tanklastwagen und gehen Heizöl ausliefern. Und zwar fahren wir mit dem Emil Frey von der Firma Lang Energie aus Kreuzlingen.
So, jetzt habe ich 22'000 Öko Heizöl geladen. Also der Wagen ist voll. Wir fahren auf Weinfelden und dort haben wir 7 Einfamilienhäuser, die wir beliefern.
«22'000 Liter Heizöl gehen also auf die Reise. Zwar ist das noch relativ günstiges Heizöl, weil die Leute, die das bestellt haben, die haben das schon im Februar gemacht und haben darum auch den Preis vom Februar gezahlt. Zum heutigen Zeitpunkt müssten sie pro 100 Liter schon wieder 43 Franken mehr zahlen. Die erste Station an diesem Morgen ist ein Einfamilienhaus im Chalet-Stil direkt an der Hauptstrasse. Der Rasen ist kurz und gepflegt, der Besitzer ist noch nicht da, darum fangen wir einfach schon mal an. Der Emil Frey schleppt den Schlauch über den Rasen hinter das Haus und schraubt den eisigen Tollendeckel auf und montiert den Schlauch.
So
unterdessen ist auch der Hausherr heimgekommen, der Lino Biedermann. Er gibt dem Emil Frey Dankdokument und er macht sich Gedanken über die Lieferung, die er da gerade reinpumpen lässt.
Vom Preis her ist das sicher ein Aufschlag, wo man sich mal überlegen muss, ob das überhaupt dann schlussendlich noch die richtige Heizungsart ist, oder mit Öl zu heizen. Aber wir müssen jetzt mal zuwarten, was die Weltwirtschaft generell macht.
Mit was für Gefühl lassen Sie jetzt den Tank volllaufen?
Ja, also wissen Sie, mein Gefühl, tue ich jetzt eigentlich da nicht rechnen. Erstens, man braucht es. Das ist ein fossiler Stoff, den man braucht im Leben. Und vielleicht muss man sich halt irgendwo noch ein bisschen anders einschränken. Aber als Gefühl würde ich jetzt da nicht äußern. Es ist einfach unangenehm. Die ganze Wirtschaftssituation ist unangenehm in dem Moment. Aber wenn man nur mit Gefühl, dann, ich glaube, dann kommt man ja nicht weiter, oder?
Ja, klar, aber es wäre verständlich, wenn man sich würde ärgern, dass man für die gleiche Leistung jetzt einfach so viel mehr muss zahlen.
Ja gut, also ärgern, das ist ja ein Teil, den eine Person für sich selber machen kann. Und die Energie, die man braucht für ärgern, denke ich, die würde ich gerne für etwas anderes einsetzen. Also ich nehme es jetzt einfach mal so, wie es ist, in der Hoffnung, dass das wieder mal anders wird.
Und haben Sie Ihre Heizstrategie verändert, weil es teuer geworden ist? Oder versuchen Sie irgendwo einzusparen dann im Winter?
Ja, das schon. Also man hat jetzt einfach geschaut, dass man überall in dem Haus, ich meine, das ist jetzt doch schon ein älteres Haus, man hat einige Sachen renoviert, man hat alle Fenster hat man gemacht und dort jetzt auch den Heizkörper, haben wir jetzt überall die Regulationsmöglichkeiten. Also von dort her schaut man schon. Und nachher sind irgendwo noch immer Grenzen gesetzt.
Der Vino Biedermann, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und jeden Tag die Kurve der Heizölpreise studieren, das tut er gerade auch nicht. Das hat er nämlich an seinen Chemiefäger delegiert. Der meldet sich dann amix, wenn es ein günstiges Angebot gibt. Der Tank ist voll. Der Emil Frey rollt seinen Schlauch wieder ein. Und wir fahren der Strasse weiter zu der Rita Gärli.
Jetzt muss ich so umschalten. Jetzt habe ich den letzten einen dicken Schlauch abgeladen. Jetzt muss ich da unten umschalten. Jetzt gebe ich Druck.
Rita Gähwiller ist pensioniert und wohnt hier in diesem Einfamilienhaus zusammen mit ihrem Mann. Die Ölheizung haben sie vor 30 Jahren eingebaut und bis heute läuft sie einwandfrei. Dass Öl jetzt auf einmal so viel teurer ist, das kann sie nicht ganz nachvollziehen. Öl hat sie ja schliesslich genug.
Wie ich gehört, sind ja auch die Lager bis oben voll. Also, ich weiss so gut, die wollen einfach mehr verdienen, oder? Ich weiss es auch nicht. Ja, ist es so.
Ärgert das einem?
Ja, und ob. Allerdings ärgert einem, ja.
Und wie lehnen Sie den Ärger ab?
Ja. Ich schluck den ab. Ja, man kann ja nichts machen.
Das ist eine eklige Situation.
Ja, sehr, ja.
Macht Ihnen das Sorgen, wenn Sie an das nächste Jahr denken?
Ja, ich denke, wenn es jetzt immer teurer wird, dann wird man auch den Tank nicht mehr füllen, sondern nur noch da bestellen, wo man dann einfach wieder braucht. Weil eben immer in der Hoffnung wird vielleicht gleich wieder billiger, oder?
Und das haben Sie jetzt noch ganz einfach gefühlt?
Jetzt haben wir noch gefühlt, ja, weil ja, eben hier im Februar hat man ja noch nicht gewusst, wie hoch auf das geht. Und jetzt sind wir froh, dass wir hier so viel bestellt haben. Aber in Zukunft werden wir sicher einfach nur noch vielleicht 1000 Liter bestellen oder einfach das mal und halt immer wieder.
Hätten Sie das erwartet, jetzt, dass es jetzt so schnell so stark ansteigt?
Ah, ich denke, irgendwo hört es jetzt dann schon auf und dann wird es wieder runterkommen. Aber wie man ja gehört, soll es nochmal, also ja bis 170 Franken haben sie ja schon gesagt. Wobei, ich weiss nicht, ob ob es wirklich so weit raufgeht. Aber irgendwann kommt es auch wieder ab. Also best Hoffnung.
Ja, Rita Gähwiler hofft, dass der hohe Ölpreis nur eine schlechte Phase ist und dass sie das nächste Jahr nicht mehr so viel Geld muss in den Heizöltank reinpumpen muss. Für den Moment auf jeden Fall sind ihre Vorräte jetzt wieder aufgefüllt. Der Emil Frey zieht auch hier den Schlauch wieder ein und macht auf seinem Blatt ein Häkli. Seit 30 Jahren ist er jetzt fast jeden Tag mit seinem Tanklastwagen unterwegs und lädt irgendwo Heizöl ab.
Also die Reaktionen sind eigentlich gut und die Leute tun sich nicht beklagen. Manchmal macht es vielleicht ein bisschen Spass. Oder? Ich kaufe viel mehr Lohe, wenn das Öl so teuer ist. Aber das ist nicht der Fall. Leider nicht.
Da müssen Sie den Kopf schütteln.
Ja, ja.
Aber Sie sind nicht manchmal der Blitzableiter, dass man auf Sie verrückt ist?
Nein, selbst absolut nicht. Nein. Ich habe ja nichts zu tun mit den Preisen. Oder? Und ja, ich das einfach liefern. Oder? Aber ich habe nichts zu tun mit dem Verkauf. Oder?
Ja. Der Emil Frey ist nur der, der das schwarze Gold ausliefert. Und ein paar Strassen weiter kommen wir jetzt auch zum letzten Einfamilienhaus, wo vor dem Mittag noch der Heizöltank aufgefüllt wird.
Grüezi, Frau Lesbach. Wir bringen noch Heizöl. Kann ich noch messen unten? Ja, excuse.
Die Familie Allensbach wohnt noch nicht allzu lange in diesem Haus. Sie haben das übernommen. Das hat hier eine Ölheizung gehabt. Aber bei der Renovation, da haben sie sich die Frage von der Heizung nochmal neu gestellt und die Alternativen genau studiert.
Also wir haben die Alternative kein Gas oder Öl und dann haben wir einfach gefunden, wir trauen den Russen nicht und die haben eigentlich die meisten Gas vorkommen und liefern da, oder? Dann haben wir gefunden, Öl hat es noch an mehreren Arten auf der Welt und darum haben wir Öl genommen und wenn einfach schon noch kommt, also wir könnten noch das Dach sanieren, wir könnten noch unten dran sanieren, oder? Einfach die Hülle mehr abdichten. Schlussendlich.
Also das Ziel ist, möglichst den Verbrauch einzusparen. Das ist Ihre Strategie?
Ja, also ich denke, das ist das Beste. Und dann irgendwann vielleicht auch ein paar Solarzellen aufs Dach für Strom oder für Warmwasser und so. Einfach, dass man den Verbrauch möglichst reduziert. Also eigentlich begrüße ich es schon noch ein bisschen, dass er hoch ist. Obwohl es dann irgendwann schon wehtut.
Warum?
Ja, da verursacht ein Umdenken in den Köpfen der Leute. Wärmere Pulli anlegen, ein bisschen weniger heizen, ein bisschen weniger rumfahren, Fahrgemeinschaften bilden, öffentlichen Verkehr benutzen, einfach solche Sachen. Also passiert schon etwas, wenn der Preis so teuer ist.
Brigitte Allensbach lässt gerade Öl im Wert von ihrem Monatslohn in die Tankpumpe, weil sie aber das Gefühl hat, es ginge mit dem hohen Ölpreis wenigstens der Umwelt besser auf lange Sicht, zahlt sie die Rechnung, ohne sich übermässig zu ärgern. Der Emil Frey macht mit seinem Tanklastwagen jetzt Mittagspause und wir machen darum einen Sprung ins Büro von seiner Firma. Und zwar gehen wir ins Büro von der Claudia Krattiger. Sie ist für den Verkauf vom Heizöl zuständig und sie hört darum ein bisschen direkter, was die Leute über den hohen Heizölpreis denken, als vielleicht der Emil Frey. Sie muss den Leuten erklären, warum es auf einmal doppelt so viel kostet, das Heizöl, wie noch vor kurzem.
Lang Energie AG Krattiger. Hi Peter, würdest du einen halben Zug nehmen? Einen ganzen? Okay.
Mit den Grosskunden wird um jeden Franken gefeilscht. Je nach Tagesverlauf kann das Heizöl vor oder nach dem Mittag schon wieder um ein paar Franken teurer oder billiger sein. Und wenn der Einkäufer ein Büro weiter hinten noch ein paar Liter Vorrat hat vom günstigeren Morgentarif, dann kann man dem Kunden auch mal ein bisschen entgegenkommen.
Warte, ich muss mal schnell fragen, ob ich noch den Morgenpreis machen kann. Moment bitte. Werner, kann man noch den Morgenpreis machen oder muss man bereits den Aufschlag mitmachen? Für die Landi? Ja? Alles klar. Gut, danke. Peter? Also, 20160. Jawohl.
Damit sie den Kunden nicht zu teures oder zu billiges Öl verkauft, hat Claudia Krattiger vor sich immer die Ölpreisbörse auf dem Bildschirm und sieht so, wie sich die Preise ungefähr bewegen. Seit ein paar Monaten sind die Preise aber eigentlich immer nur noch aufgegangen und dementsprechend ist auch die Stimmung etwas anders als noch vor einem Jahr.
Er ist einfach nervöser geworden, der Handel, aber sonst ist es merkt man keinen grossen Unterschied. Gespräche sind vielleicht auch ein bisschen länger, weil sich eben doch noch der eine oder der andere wird äußern zu diesen hohen Preisen, aber sonst hat sich nicht viel geändert.
Dann, was sagen Sie, wenn Sie da in Diskussionen verwickelt werden?
Aha, ja, man muss es halt ihnen natürlich erklären und erläutern, dass wir auch, wie gesagt, keine überrissene Marge haben und dass wir sie sehr wohlwollend bedienen oder behandeln. Und ja, sie verstehen es dann.
Es ist ein bisschen zeitaufwendiger geworden, Kundenpflege.
Richtig, richtig, genau.
Dass aber Kunden wie die Preise explodieren am Telefon, das gäbe es eigentlich nicht. Bei den E-Mails sei es ein bisschen anders, sagt Claudia Krattiger und hat als Beispiel einmal eins ausgedruckt.
Etwas vom Extremsten war wirklich, haben wir ein E-Mail bekommen von einem Kunden, wo sich über die sogenannten geldgierigen, hirnamputierten Totengräber von Spekulanten aufgeregt hat und denen quasi die Schuld für die hohen Preise in die Schuhe geschoben hat, weil ja auch so ist, Spekulanten sind ja die Schuld. Und er wird da ja kein Öl kaufen, auch wenn er muss im Winter Elektroöfen kaufen, wo im Endeffekt teurer kommt. Er wird aus Prinzip oder aus Protest kein Öl einkaufen, bis die Preise wieder ein einigermaßen normales Niveau erreicht haben. Also das war etwas Extremste. Ja.
Mit Elektroöffeli durch den Winter, nur um gegen die hohen Ölpreise zu protestieren, ganz so extrem sieht das die Mehrheit der Kunden nicht. Aber wenn die Preise weiter so hoch bleiben, dann könnte es schon passieren, dass dem einen oder anderen der nächste Winter das Öl ausgeht. Der Blick auf die Statistik zeigt nämlich, die Schweizer Heizöltanks die sind ziemlich leer. Im Schnitt sind sie nur noch zum Fünftel gefüllt. 20% Füllgrad, das ist so tief wie nie mehr in den letzten paar Jahren. Und bestellen denken im Moment darum auch nur noch die, die müssen, erklärt die Verkäuferin Claudia Krattiger. Und auch dann meistens nur das Minimum.
Das ist also ganz stark geworden, dass mit sogenannten Teillieferungen geschaffen wird. Gerade auch zum Beispiel bei Verwaltungen oder Mehrfamilienhäusern oder so. Da wird natürlich nicht mehr, wenn man Kapazität hat für einen ganzen Tankzug, gerade aufs Mal einen ganzen Tankzug reinlassen. Sondern da fährt man 3-4 Mal an im Jahr, damit man dann eben einen Mischpreis machen kann, dass man sich auch dem Mieter gegenüber rechtfertigen kann und dass man jetzt vielleicht nicht gerade im dümmsten oder im höchsten Moment eingekauft hat, sondern dass man eine Mischrechnung machen kann. Es gibt sehr viel.
Einfach den Heizöltanken mal voll tanken lassen, das machen heute nur noch die wenigsten. Und an dem zeigt sich, die Kunden die sind am Rechnen wegen der hohen Heizölpreise. Das gleiche Bild zeigt sich dann nämlich auch, wenn es ums Zahlen geht. Immer mehr Kunden zahlen das Heizöl nicht mehr in der offiziellen Zahlungsfrist von 15 Tagen, sondern sie rufen da und fragen, ob sie das in Raten können abzahlen können. Das also die Erfahrungen von der Firma Lang Energie aus Kreuzlingen.
Input.
Dass der Ölpreis steigt und steigt, das hat die Welt auch schon erlebt. Zum ersten Mal bei der Erdölkrise in den 70er Jahren, wo die arabischen Erdölländer den Ölhahn zugetrüllt haben. Die Frage ist, wer denn das Mal die Schuld ist an den hohen Preisen? Ihr hört Input.
Input.
Anfang 70er Jahre ist der Welt bewusst worden, wie sehr sie aufs Erdöl angewiesen ist. Eine Reaktion auf die Krise zum Benzinsparen hat der Bundesrat im November 1973 verschiedene Massnahmen beschlossen, zum Beispiel ein Sonntagsfahrverbot an 3 Sonntagen. Der damalige Bundesrat Ernst Brugger hat am Schweizer Radio erklärt, was man sich für Einsparungen erhofft.
Das kann man nur schätzen, etwa in der Grössenordnung von 5%. Von 5%. Weil die haben noch eine Kontingentierung beschlossen und man sollte ja etwa 20% einsparen. Das würde der heutigen Situation entsprechen. Wir denken etwa, dass man mit der Geschwindigkeitsbeschränkung und mit dem Sonntagsfahrverbot etwa 10% einsparen. Die nächsten 10%, die man noch sollte sparen, da appellieren wir nochmal an die Vernunft von jedem. Helfen Sie mit, dass wir die weiteren 10% auch noch herbringen. Die Situation ist nicht alarmierend. Wir haben noch unsere Pflichtlager, die für 6 bis 7 Monate langen. Aber die sollten wir jetzt noch nicht anbrauchen. Das ist unsere strategische Reserve. Ich möchte also sagen, spare in der Zeit, so hast du in der Not.
Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Der Bundesrat Ernst Brugger zu den Sparmassnahmen, die der Bund 1973 beschlossen hat, als Reaktion auf den massiv höheren Ölpreis.
Input.
Einer, der die Ölkrise aus dem 73 selber erlebt hat, das ist unser DRS-Wirtschaftsredakteur, der Thomas Rüst, 56-jährig. Thomas Rüst, was waren die Gründe für die Krise damals?
Der Grund war ein ganz anderer als heute. Die OPEC, also die Organisation der Erdöl exportierenden Länder, hat damals beschlossen, die Fördermenge aus politischen Gründen zu drosseln. Das Angebot ist also verknappt worden, um 5% genau. Der Grund war der Yom Kippur-Krieg, ein Angriff von Ägypten und Syrien gegen Israel, wo aber Israel, also das Land, das angegriffen worden ist, gewonnen hat. Aus politischer Wut über die Niederlage haben arabische Staaten den Erdölhahn für den Westen zugetragen.
Und was hat das bedeutet, dass eben kein Öl mehr oder weniger Öl geflossen ist in den Westen?
Es war eine weltpolitische Krise. Man hat plötzlich realisiert, auch bei uns in der Schweiz, wie abhängig man von den arabischen Staaten ist, von den Arabern, die den Hass auch in unserem Land auf sich gezogen haben. Es hat grobe Karikaturen gegeben und Kommentare. Das Wichtigste aber war, dass die Konjunktur wegen der Ölkrise ins Stottern gekommen ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal im Leben jemanden kennt habe, der arbeitslos geworden ist. Weil Arbeitslosigkeit hat es gar nicht gegeben bis in die 70er Jahre hinein. Man hat immer gemeint, dass es etwas aus den 30er Jahren, aus der grossen Wirtschaftskrise. Und plötzlich, nach dem Jahr 1973, haben die Leute auch bei uns keine Arbeit mehr gehabt, weil sie entlassen worden sind.
Also das ist tatsächlich ein Schock gewesen, dass der Erdölpreis so stark angestiegen ist. Jetzt im Moment redet man zwar auch viel über den Erdölpreis, aber von einem Schock spüre ich bis jetzt noch nichts. Was ist denn der Unterschied von diesem Anstieg jetzt?
Also das Wichtigste ist sicher, dass heute im Jahr 2008 keine politischen Gründe sind, die zu dem rasanten Ölpreisanstieg beigetragen haben. Es ist kein Rachefeldzug gegen den Westen von arabischen Ländern. Und zweitens, glaube ich, geht es uns halt auch sehr gut im Moment. Die Konjunktur läuft gut, noch gut. Und irgendwie macht man als Konsument halt immer auch eine Mischrechnung. Es gibt Sachen, die werden günstiger, andere teurer. Die Hausbesitzer zum Beispiel profitieren im Moment sehr stark von tiefen Zinsen. Die Einsparungen dort bei den Zinsen sind viel grösser als der Betrag, den sie müssen mehr fürs Heizöl ausgeben. Und dann sind die Häuser auch sehr viel besser isoliert. Man braucht weniger Heizöl. Das war eine Lehre aus der Ölkrise von 1973. Man hat strengere Vorschriften erlassen zur Isolation von Bauten. Und beim Auto ist es so, dass man heute kann, wenn man will, auf Kleinwagen umsteigen, die sparsam sind. Wenn man will, sage ich, weil ein Haufen Leute fahren schwere und grosse Autos ja sozusagen freiwillig und die zahlen auch freiwillig einen Haufen fürs Benzin.
Jetzt ist der Erdölpreis ja schon seit ein paar Jahren am Steigen. Warum ist es jetzt im letzten halben Jahr in so kurzer Zeit so viel teurer geworden, das Erdöl?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Der Bund hat eine sehr interessante Studie herausgegeben zu dieser Frage zum Erdölmarkt. Und dort drin sieht man, dass es nicht nur einen Grund gibt. Ein der wichtigen Gründe, dass der Preis gestiegen ist, ist sicher, dass Länder wie China, Indien, Brasilien und Russland, also alle die Länder, die grossen Länder, die sich wirtschaftlich rasant entwickeln, dass die viel mehr Öl brauchen, weil sie diesen Ländern mehr Auto gibt, weil mehr Strom produziert wird mit Öl, mehr Transportleistungen nötig sind und eben ganz allgemein die Nachfrage dann steigt.
Was gibt es denn sonst noch für Gründe, dass der Erdölpreis jetzt so schnell gestiegen ist?
Ein zweiter Grund ist, dass das Angebot weniger schnell steigt als die Nachfrage. Das Angebot an Öl steigt zwar immer noch, aber die Nachfrage wächst schneller. Und der dritte Grund ist, dass es weltweit zu wenig Raffineriekapazitäten ist. Und dann gibt es auch noch einen psychologischen Effekt. Wenn alle denken, dass der Preis steigt, schafft das ein spekulatives Klima. Es gibt mehr Investoren und mehr Spekulanten auch, die Öl auf Termin kaufen, weil sie denken, sie können dann das Öl, wenn es geliefert wird, teurer weiterverkaufen. Spekulationsgewinne, die sofort werden zusammengehen, wenn einmal der Preis wieder zurückgeht, wie wir das ja beim Gold Anfang Jahr gesehen haben, wo der Goldpreis plötzlich wieder oben runtergekommen ist und alle die Spekulanten dann einen Haufen Geld verloren haben.
Dass der Preis vom Erdöl wieder oben runterkommt, das hoffen natürlich vor allem die, die jetzt im Moment an der Tankstelle die höheren Preise zahlen müssen. Man fragt sich ja dann manchmal, wohin geht denn jetzt all das Geld, das man mehr muss zahlen für das gleiche Benzin? Wer profitiert von dem hohen Erdölpreis?
Also in erster Linie natürlich die Erdölförderländer, die Ölförderländer, wo die Ölfirmen die Lizenzen zur Ölförderung geben. Dann aber auch die Ölfirmen selber, weil ihre Kosten, ihre Aufwendungen für die Förderung vom Öl und den Transport natürlich niemals so rasch steigen, wie der Verkaufspreis gestiegen ist. Dann auch die Spekulanten, die mit Terminkontrakt Geld verdienen. Und ein bisschen weniger die Händler und Tankstellen hier bei uns, weil bei denen gibt es eine starke Margenkonkurrenz. Tankstellen verdienen ja vor allem das Geld mit Lebensmitteln und so Sachen, die sie neben dem Benzin anbieten.
Also dann nützt es jetzt nichts, wenn man zum Tankstellenbesitzer geht und bei dem mal richtig auf den Tisch klopft?
Nein, der ist am Ende der Kette und der hat angesichts von dieser Konkurrenz sicher ein hartes Leben und muss viel hören, wo noch nicht schuld dran ist, glaube ich, im Moment.
Das ist so der Blitzableiter quasi von dem, der am Schluss von der Kette steht. Jetzt, das Benzin wird teurer, auch Heizen wird teurer, auch die Mieter merken das bei der Nebenkostenabrechnung. Auch dort müssen sie nachzahlen fürs Heizöl. Gibt es auch noch andere Produkte, wo man das Erdöl vielleicht nicht so direkt sieht, die aber auch teurer werden?
Erdöl ist in einen Haufen Produkte, in Plastik, in Kunststoff. Aber dort kommt es halt sehr darauf an, wie teuer die Fertigprodukte verkauft werden. Ein Designerstuhl, der hat einen hohen Preis und dort spielt das Öl, das in dem Plastik innen ist, das für den Designerstuhl gebraucht wird, das spielt keine grosse Rolle bei der Preisgestaltung, egal wie hoch der Ölpreis ist. Dort ist eben das Design entscheidend und was jemand bereit ist, für so Sessel und schöne Sachen zu zahlen. Das Wichtigste aber, denke ich, sind Transportleistungen. Das bekannteste Beispiel ist ja der Treibstoffzuschlag bei den Fluggesellschaften. Weiter brauchen auch Fischerdiesel für ihre Trawler, wenn sie raus aufs Meer fischen. Lastwagenfahrer, die Gemüse oder Milch transportieren. Coop hat zum Beispiel gesagt, dass die Milch um 1 Rappen pro Liter verteuert wird wegen dem Ölpreis. Es gibt also nicht nur beim Fliegen, sondern auch bei der Milchenart einen Treibstoffzuschlag. Für den Coop läppert sich die Mehrkosten für alle Transportleistungen zu 10 Millionen Franken zusammen.
Jetzt, wenn man so gehört, 1 Rappen pro Liter Milch, das tönt nicht nach viel. Und trotzdem, die Teuerung, die wird durchs Erdöl angeheizt. Im Moment ist die bei 2,9%. Wie gross ist die Gefahr, dass die Wirtschaft wegen dieser hohen Teuerung jetzt dann irgendwann ins Stottern kommt und in eine Rezession reinrutscht?
Ja, die Gefahr ist sicher da. Wenn die Preise steigen, dann können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Geld tendenziell weniger kaufen. Sie versuchen darum, mehr Lohn überzukommen. Das verteuert die Kosten für die Unternehmen. Und die wälzen die höheren Kosten auf die Waren ab, die sie verkaufen. Das ist dann eben die Preisspirale, die Teuerung anheizt. Die Preise steigen. Dann steigen auch die Zinsen, weil die Nationalbank versucht, durch Zinserhöhungen den Preisanstieg zu dämpfen. Und hohe Kreditzinsen macht alles nochmal teurer. Und das bremst dann eben die Konjunktur.
Das ist also die negative Auswirkung vom hohen Ölpreis. Jetzt kommt es natürlich immer auf die Perspektive drauf an. Wenn man es jetzt mal anschaut aus Sicht vom Umweltschutz, dann kann der hohe Erdölpreis durchaus positive Folgen haben. Das zeigt sich zum Beispiel an den Meldungen, die in den letzten paar Wochen eingetröpfelt sind. Aus der Schifffahrt zum Beispiel. Da ist es so, dass die grossen Frachtschiffe wegen dem teuren Treibstoff immer mehr auf Windenergie setzen und Zugsegel vor den Bug spannen. Also wie Kitesurfer brauchen sie Kraft vom Wind und können Treibstoff sparen. Je nach Schifftyp und Wetter 10-30%. Am Sparen sind auch die Fluggesellschaften. Die Lufthansa zum Beispiel, sie putzt die Triebwerke der Flugzeuge neu jeden Tag. Damit kann man die Leistung um 0,5% steigern. Das macht aber pro Jahr 120 Millionen Franken weniger Kerosinkosten. Auch die Swiss ist am Sparen. Getränke für den Rückflug werden neu erst am Ziel gekauft und eingeladen. Und auch für kleinste Massnahmen ist man sich nicht schade. Die Handbücher der Piloten werden nur noch elektronisch mitgeführt. Das macht minus 1 Kilo. Aber pro Jahr, auf allen Flügen gerechnet, spart man so 5'000 Tonnen Kerosin. Umdenken tut man offenbar in fast allen Branchen. Auch der amerikanische Autobauer Chrysler hat zum Beispiel reagiert und eine Fabrik zugetan, wo bis jetzt Pickups gebaut worden sind. Auch die Amerikaner haben offensichtlich kein Geld mehr für solche Spritfresser und steigen auf kleinere Autos um. Oder noch eine andere Meldung aus den USA. Der Detailhändler Walmart hat beschlossen, er biete in seinen Supermärkten nur noch Gemüse an, das im gleichen Bundesstaat gewachsen sei, wie es verkauft wird.
Input.
Solche Meldungen landen jeden Tag jetzt auch auf dem Pult vom DRS-Wirtschaftsredakteur Thomas Rüst. Wie muss man die beurteilen? Kommt der Umweltschutz jetzt dank dem hohen Erdölpreis tatsächlich einen Schritt vorwärts?
Ja, man hat vor dem Preisanstieg in den letzten Jahren bei dir gesagt, dass die Leute weniger würden Auto fahren, wenn das Benzin einmal 2 Franken kostet. Jetzt ist es soweit. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute weniger fahren. Im Gegenteil, viele haben grössere und schwerere Autos gekauft. Ich glaube auch nicht, dass viele umsteigen und ihr Auto, schwere Auto verkaufen und auf einen Kleinwagen oder auf die SBB umsteigen. Aber gesellschaftliche Prozesse kommen sicher in Gang, sie sind einfach langsam, sie verlaufen nicht schlagartig. Es kann nämlich durchaus sein, dass die Rechnung, die die meisten Leute machen, sie rechnen ja das Benzin gegen den Billettpreis von der SBB, dass die Milchbüchli-Rechnung jetzt immer mehr zugunsten von der Bahn ausgeht. Wer allein fährt mit dem Auto, braucht schon heute etwa gleich viel Geld fürs Benzin wie fürs Halbtagsbillett. Das ist interessant, wenn man so rechnet, eben wie es die meisten Autofahrer, ich auch, tun, wo einfach sagen, ja, zum auf Bern fahren und zurück brauche ich etwa so und so viel Benzin. Und jetzt sehe ich plötzlich, dass der Betrag so hoch ist, dass ich ein Halbtagsbillett kaufen und wunderbar und in aller Ruhe nach Bern und zurückfahren.
Du hast das also auch schon mal ausprobiert und bist du jetzt schon definitiv umgestiegen auf den Zug?
Nein, das nicht, weil es ist halt immer noch die Relation von der Zeit, wenn man kann in einer Stunde nehmen, hinfahren mit dem Auto oder doppelt so lange hat mit dem öffentlichen Verkehr, dann ist halt die Versuchung, muss ich ehrlich sagen, auch bei mir immer noch gross, halt doch mit dem Auto zu gehen.
Jetzt fragt man sich manchmal, was ist PR an diesen Meldungen und was sind wirklich Einsparungen, die man macht, um die Umwelt zu schützen?
Ich glaube, dazu gibt es eine gute Faustregel. PR ist immer dann Public Relations und Werbung, wenn Unternehmen Energiesparmaßnahmen verkünden, die in keinem Verhältnis stehen zu der Energie, die sie gesamthaft verbrauchen. Amerikanische Warenhausketten wie Walmart zum Beispiel haben riesige Energiekosten für Transport und für Klimaanlagen, ihre gigantischen Warenhäusern. Und wenn sie dann sagen, sie dürfen jetzt mehr lokale Produkte anbieten, dann ist das sicher irgendwo eine Einsparung, aber es ist vor allem PR, weil das macht das Unternehmen dann ein bisschen zu einem lokalen Unternehmen. Der Energieverbrauch für die gesamten Transportleistungen und Klimaanlagen und was sonst noch alles dazukommt, der bleibt aber gigantisch hoch.
Jetzt, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht bis Ende Jahr, dann liest man ja verschiedene Sachen, wie es jetzt weitergehen soll mit dem Erdölpreis. Die einen sagen, der wird noch weiter steigen und er wird dort oben bleiben. Andere, gerade aus der Bankenwelt, hört man auch Leute, die spekulieren, dass bis Ende Jahr die Erdölpreisblase wieder platzt und der Dollar oben runterkommt. Was ist jetzt realistischer?
Also ich glaube schon, dass wenn die Wirtschaft und Konjunktur, das Wirtschaftswachstum zurückgeht und die Konjunktur zurückgeht, dass dann eine Entspannung eintritt beim Preis vom Öl, dass dann der Preis tendenziell sinkt und weil dann ein Haufen Spekulation rausgeht, kann es auch durchaus sein, dass der Preis relativ rasch wieder wird sinken. Aber die Experten rechnen nicht damit, dass es irgendwo weit unter 100 Dollar gehen wird pro Fass. Öl bleibt also teuer.
Wie sieht es denn aus, wenn wir noch etwas länger in die Zukunft schauen? Was ist da die Prognose für den Erdölpreis?
Da gehen die Meinungen total auseinander. Man weiss nämlich nicht einmal, ob weltweit überhaupt das Maximum an Erdöl gefördert wird oder ob man noch von dem sogenannten Peak, von der maximal möglichen Erdölförderung, noch weiter weg ist. Es gibt Optimisten, die sagen, dass es bis im Jahr 2030 auf jeden Fall genug Erdöl hat, um auch die grössere Nachfrage abzudecken. Und es gibt Pessimisten, die sagen, dass der Peak, also die maximal mögliche Förderung von Erdöl, die denkbar ist, schon überschritten ist und in den nächsten Jahren eher weniger Öl bis stark steigender Nachfrage auf den Markt kommt. Ich selber gehöre so der Optimisten und rechne damit, dass es auch wieder eine Zeit geben wird, wo das Öl billiger wird, zum Beispiel eben, wenn es zu einer Rezession kommt und die Nachfragedynamik gebrochen wird. Oder auch dann, wenn die Raffineriekapazitäten stark ausgebaut werden, was sicher in den nächsten Jahren wird der Fall sein.
Einschätzungen aktuelle vom DRS-Wirtschaftsredakteur Thomas Rüst. Er glaubt, dass das Öl langfristig wieder ein bisschen billiger wird und auf das hofft auch die Transportbranche. Wir gehen darum als nächstes zu einem Transportunternehmer aus der Schweiz, der im Moment 40 Lastwagen hat in seinem Unternehmen und muss schauen, dass er den Diesel zahlen kann für diese Lastwagen. Wir schauen, wie er reagiert auf die hohen Erdölpreise, ob er gefrustet ist und was er mit dem Frust anfängt. Darf es noch ein bisschen mehr sein? An der Tankstelle gibt es seit neuestem den Frust gratis dazu. Man lässt immer mehr Geld oben rein und beim Schlauch kommt immer weniger raus. Ich höre das Input über das teure Erdöl. Input. Privat kann man sich das ja noch überlegen, ob man nicht auch könnte mit dem Velo oder mit dem Zug arbeiten. Aber die beruflich auf schwarze Gold aus den Zapfsäulen angewiesen sind, bei denen ist das mit dem Frust bei den Zapfsäulen natürlich ein bisschen anders. Mitte Juni sind zum Beispiel die Fischer aus Frankreich, Spanien und Portugal auf Brüssel gereist und haben vor dem Sitz der EU-Kommission gegen die hohen Dieselpreise demonstriert.
Seit 10 Jahren sei der Dieselpreis am steigen, hat ein Demonstrant gemeint.
Il y a 10 ans, ça, on en avait pour 15% du chiffre d'affaires en gasoil. Maintenant, on est monté à 80%. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut vraiment pas. On veut qu'une chose. On ne veut pas des aides. On ne veut pas du social. On ne veut pas tendre la main. On ne veut pas mendier. On veut le gasoil à 0,40 à la pompe. C'est tout ce qu'on veut.
Man verlange vom Staat keine Hilfe, keine Almosen. Man will nicht betteln, sondern arbeiten und tiefere, limitierte Energiepreise. Das hat einer der Demonstranten vor dem EU-Gebäude gesagt. Leiden unter den Dieselpreisen tut aber auch das Transportgewerbe. Schon 2 Wochen vor den Fischern sind zum Beispiel die Lastwagenfahrer in England wortwörtlich auf die Strasse und haben gefunden, ein Dieselpreis von umgerechnet über 2,40 Franken sei nicht mehr zumutbar. Zu Hunderten sind sie auf London gefahren und haben von der Regierung tiefere Treibstoffsteuern verlangt. Ein Fahrer hat gemeint, er fahre jetzt schon seit 20 Jahren und es sei nicht gewillt, jetzt wegen diesen hohen Erdölpreisen aufzugeben.
We've worked this company for like nearly 20 years. We've started from scratch to where we are today. And I don't want to give it up.
Er will noch nicht aufgeben. Gleich tönt hat es Anfang Juni auch in Frankreich. Ein Transportunternehmer hat dem französischen Fernsehen erklärt, man müsse einfach die Spekulation stoppen. Der Diesel sei jetzt in nur ein paar Monaten um 50% gestiegen und das sei einfach nicht normal.
Ce qu'il faudrait, c'est que empêcher que certains groupes spéculent sur le pétrole. Déjà, parce qu'il y a des gens qui spéculent sur le pétrole, hein, sur le brut, hein, ça c'est clair. Hein, parce que le baril de pétrole qui augmente, moi je veux bien, mais il ne peut pas augmenter d'autant. Quoi, hein. On a pratiquement pris 50% en l'espace de quelques mois. Mais là, c'est pas possible. Hein.
Das ist doch einfach nicht möglich. Der Frust der Kamionäre, der ist gross und unterdessen sieht man Bilder von streikenden Lastwagenfahrern aus der ganzen Welt, von Spanien über Chile, Indien, Philippinen bis auf Australien.
Input.
Und so langsam haben jetzt auch die Lastwagenfahrer in der Schweiz genug von diesen Dieselpreisen. Ihr Verband, der hat jetzt auf jeden Fall schon mal gegen die Erhöhung von der LSV angeklagt, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Bis jetzt aber ohne Erfolg. Für Ende Monat sind darum jetzt Protestaktionen angekündigt und im Tessin munkelt man sogar, man wolle den Gotthard blockieren. Steigt darum jetzt einmal ein ins Cockpit von so einem Schweizer Transportunternehmer und hört, was genau das Problem ist. Und zwar fahren wir jetzt auf Stein am Rhein. Da liegt der Hauptsitz der Transportfirma Imhof. Ein KMU, das der Inhaber Thomas Imhof vor 22 Jahren mit einem Lastwagen gegründet hat. Heute beschäftigt er 50 Mitarbeiter und hat rund 40 Lastwagen im Einsatz. Die meisten Fahrten macht er für die Baubranche. Er fährt zum Beispiel Kies umeinander. Und das Umfahren, das wird mit dem teuren Erdöl immer kostspieliger. Der Diesel macht etwa ein Viertel der Kosten aus bei einem Transportunternehmen. Und genau dieser Diesel, der ist im letzten halben Jahr um rund 15% in die Höhe geschossen. Bei einem Transportunternehmen mit 40 Lastwagen läppert sich das.
Es tut einem natürlich gewaltig beunruhigen, weil man sieht, dass einem Kosten davon laufen. Wenn sie sehen, dass sie 15% mehr aufwenden, wieder im Januar für den gleichen Liter Treibstoff, ist das natürlich gewaltig. Wir haben nicht die Marge, dass man das einfach so wegstecken kann und das kann existenzbedrohlich werden.
Zu arbeiten macht der Transportunternehmer vor allem das Tempo der Preissteigerung. Im Normalfall geben sie nämlich die Aufschläge beim Treibstoff den Kunden weiter. Bei kurzfristigen Aufträgen ist das auch jetzt meistens kein Problem, aber anders sieht es eben aus bei den langfristigen Verträgen, die man in der Baubranche noch häufig hat.
Wir haben Jahresvereinbarungen, wir machen anfangs Jahr, vor allem im Bau, Jahresvereinbarungen machen. Und das Problem ist natürlich vor allem dort, wo sie solche Vereinbarungen haben, wo sie dann unter dem Jahr wollen, kann sagen, halt, es geht nicht mehr, wir müssen mehr haben. Das ist nicht jeder Kunde ist da gewillt, um zu sagen, ja, okay, wir verstehen das. Wobei wir appellieren einfach auch an das, dass eine gewisse Solidarität zwischen Lieferant und Kunde auch da ist und dass er halt uns auch hilft, die Kosten mitzutragen.
Und wie erfolgreich sind Sie jetzt da gewesen in diesen Gesprächen jetzt im letzten Monat vielleicht?
Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinen Kunden, wo das zum grossen Teil hinnehmen. Der grosse, schwierige Punkt ist schon aber vor allem, ich sage jetzt mal, der Baubereich, wo die fixen Bindungen haben, die für ein Jahr gelten.
Je höher die Preise steigen, desto intensiver ist der Transportunternehmer Thomas Imhof am Verhandeln. Und er kann so auch Verträge manchmal noch abändern, die eigentlich fix wären. Bei den rund 6'000 Transportfirmen, die es in der Schweiz gibt, ist das aber offenbar nicht immer möglich. Eben darum hat der Branchenverband ASTAG auf Ende Monats Protestaktionen angekündigt.
Also ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass man einen stillen Protest macht, indem man halt unter der Woche die Fahrzeuge zu Hause lässt. Der Verkehr hat sicher Freude daran, dass Platz haben auf der Strasse, wenn wir nicht dort sind. Aber die Hausfrau vielleicht weniger, die dann Salat und kein Gipfeli und kein Brot im Laden gestellt hat.
Bei einem stillen Protest wäre Thomas Imhof dabei. Aggressivere Streikideen, die man zum Teil aus dem Tessin hört, den Gotthard blockiert zum Beispiel, das findet er weniger gut.
Also ich halte halt von solchen Massnahmen nicht sehr viel. Ich sage, wir sind, dadurch, dass wir auf der Strasse tagtäglich sind, eh schon im Blickfeld. Und dann müssen wir uns nicht nur durch Negativschlagziele auf das Problem hinweisen.
Das wäre nicht gut fürs Image, meint der Transportunternehmer Thomas Imhof. Er ist aber einer, der nicht nur jammert über den hohen Ölpreis, er handelt auch. Wie in der Flugindustrie versucht er jetzt halt, so viel Diesel zu sparen wie möglich. Je teurer das Öl, desto grösser ist nämlich auch der Wettbewerbsvorteil, wenn er weniger Diesel braucht als die Konkurrenz. Beim Thomas Imhof in der Garage steht darum neben der alten Zapfsäule eine rote, eine nickel-nackel-neue parat. Die wird in den nächsten Tagen installiert und diese Zapfsäule die kann sich merken, welcher Lastwagen wie viel Benzin tankt.
Der Vorteil ist von dem, dass ich eine laufende Kostentransparenz habe, welches Fahrzeug braucht wie viel Most, wie viel Treibstoff auf den Kilometer. Und wir haben eine Chauffeurenschulung gemacht, wo wir alle Mitarbeiter geschult haben auf ökologisches Fahren. Und das Ziel ist eigentlich für 2008, dass wir 6% Treibstoff einsparen auf den Kilometer und für 2009 10%. Das heisst, dass wir 10% weniger Treibstoff pro gefahrenen Kilometer verbrauchen wie im 2007. Und da wollen wir eigentlich mit dieser Tanksäule können kontrollieren und gleichzeitig mit den Chauffeuren, mit der Ausbildung können für sie treiben.
Geben Sie da den Druck jetzt quasi den Fahrer weiter?
Nein, wir wollen, Druck ist sowieso immer das Falschmittel. Wir wollen eigentlich motivieren. Wir machen so einen Wettbewerb, welcher Chauffeur das am meisten Ersparnis anbringt. Also wir schauen nicht, wie viel Most hat er braucht zu einem anderen, weil jeder ein bisschen eine andere Arbeit macht. Also haben wir den Vergleich dort nicht. Aber wir wollen eigentlich, dass es ein bisschen eine Motivation gibt unter dem Jahr, um energieschonend können zu fahren. Das ist eigentlich das Ziel.
Umweltschutz macht Thomas Imhof aber auch vom Büro aus. In der Fahrzeugzentrale installiert er in der nächsten Woche ein neues Computersystem und mit dem sieht man immer gerade, welchen Lastwagen wo umeinander fährt und das System kann die Fahrziele auch direkt ins Satellitennavigationsgerät vom Chauffeur übermitteln.
Der Vorteil ist von dem, dass man natürlich den Suchverkehr, den ein Chauffeur hat, vielleicht ein junger Chauffeur, der neu ist ein bisschen in der Branche, wo die Region nicht so kennt und weiss, wo welche Adresse ist, dass er den Suchverkehr kann eliminieren kann, dass es weniger Leerfahrtenkilometer gibt und somit natürlich auch weniger Treibstoffkosten anfallen.
Man sieht das System hier auf dem Bildschirm. Da hat es eine Karte drauf mit verschiedenen Fähnchen. Was ist genau die Funktion von dieser Karte?
Ja, weil auf dem Fähnchen sieht der Disponent, wo sich seine Fahrzeuge befindet und wo auch der Status drauf hat, ist das Fahrzeug geladen, ist es teilgeladen, ist es leer. Und somit kann er natürlich sofort entscheiden, welcher Wagen ist jetzt gerade auf der Nähe vom Auftrag und woran kann ich den noch lotsen, dass er den kürzesten Weg hat, zum Kunden zu gehen, um die Ladung aufzunehmen.
Gerade im Kiestransport sei die Flexibilität enorm wichtig, weil man dort nie genau sagen kann, wie lange die Fahrten gehen und die Aufträge die kommen auch sehr kurzfristig rein. Moderne Technik und Ausbildung der Chauffeure, das also ist die Reaktion vom Transportunternehmer Thomas Imhof auf die steigenden Öl- und Dieselpreise. Der Stopp an der Tankstelle, bei diesen hohen Ölpreisen wird der zum Frust, das ist klar. Das teure Öl heizt auch zu teuer an und ist so eine Gefahr für den Motor der Wirtschaft, der könnte ins Stottern kommen. Aus Sicht der Umwelt aber, da hat das teure Öl offensichtlich auch positive Effekte. weil der Frust über den hohen Ölpreis eben nicht einfach verraucht, sondern, wie wir gehört haben, Treibstoff ist für innovative Ideen.
Input.